So, wenn man jetzt meint, Ofenschieber und nachher nach einer Stunde rausholen, fertig, der hat sich getäuscht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Der David lacht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt, wie schon in der 62 Folge zuvor, David Haas. Hallo David.
Hallo Ingmar. Und mir gegenüber sitzt ein unfassbar immer schlanker werdender Ingmar Grimmer. Muss hier mal gesagt sein.
Ja, siehst mal.
Mensch, du siehst aus, ey. Wahnsinn.
Und ich mache nicht Low Carb.
Hammer, ey. Wahnsinn. Ich hoffe, es ist nachhaltig.
Ja, das hoffe ich auch diesmal.
Ja. Für alle, die es nicht wissen, der Ingmar ist voll im Training. Krasse Typ, ey. Mir sitzt ja ein Mr. Universe gegenüber.
Ja, ja, voll. Noch
aber
nicht ganz.
Auf dem besten Weg dorthin.
Ja. Ja, tatsächlich mache ich auch noch ein bisschen mehr. Also ich mache Training und mache tatsächlich Intervallfasten seit einiger Zeit.
Oh, okay.
Das habe ich mir schon ganz lang vorgenommen.
16,8.
Richtig.
Okay.
Wobei es sind eigentlich eher immer 17,7, weil... passt halt so vom Mittagessen, gibt es halt auch schon halb Voice.
Ja, okay, gut. Ja,
und, nee, ich habe da echt auch tatsächlich letztes Jahr mal einen Podcast drüber gehört von dem Dr. Michalsen. Das ist ja jetzt nicht primär nur zum Abnehmen, sondern das sind ja auch unheimlich spannende Prozesse, die da ablaufen, wenn man fastet. Egal jetzt, ob Intervallfaste oder auch richtig faste, also mal über längere mehrere Tage oder so. Ja, und habe das aber nie richtig hinkriegt und habe jetzt eben durchs, ein bisschen angespornt durchs Training und so weiter, das mal angefangen, einfach das Frühstück wegzulassen und das bekommt mir ganz gut, ja.
Was geht mit Kaffee in den 16 Stunden?
Kaffee, schwarz, ja.
Ah, okay.
Genau,
okay.
Kaffee, schwarz und Wasser.
Das ist erlaubt?
Ja.
Okay,
gut. Aber keine Milch, was bei mir egal ist, trinkt mein Kaffee ja eh schwarz.
Ja.
Genau, und dann ist es aber gar nicht so schwierig, also ich habe mir das echt schwieriger vorgestellt. Ich lasse es, der Sonntag lasse ich aus, das gebe ich gleich offen zu, da ist Frühstück mit der Familie und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Hunger oder so. Aber ich esse ja am restlichen Tag dann schon genug. Guck da allerdings auch, also ich habe mir das jetzt mal mit jemandem, der sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, mal zusammen anguckt, was ich so Tag für Tag esse, habe mal meine Esserweile getrackt. Es ist überraschenderweise sehr kohlenhydratlastig.
Überraschung.
Genau, also ich habe die etwas reduziert, aber auf keinen Fall Low Carb oder sowas, aber ja, etwas ausgewogener und habe das Lauf angefangen.
Mhm. Wie viel läufst du jetzt mittlerweile am Stück?
Ja, laufe bin ich noch relativ entspannt, so 5-6 Kilometer.
Ja, okay.
Ja, genau. Ja,
cool.
Wir haben ja beim Dreikönigslauf dieses Jahr, da bist du ja dabei.
Ja, natürlich.
Team Grimmers Backstube.
Ja, ja.
Also an alle, die aus Schwäbisch Hall sind, der Dreikönigslauf findet ja dieses Jahr Ende Mai statt an Dreikönig, Corona-bedingt. Und wir haben echt ein großes Team, es sind glaube ich fast 10 Läufer.
Oh, wow.
Mhm. Und voll gut. Du bist einer davon.
Auf jeden Fall.
Die Anmeldung ist übrigens raus.
Ist okay, ich ziehe das durch.
Ziehst du durch?
Klar, ziehe ich durch.
Bist du im Training?
Ja. Ja, gedanklich bin ich schon voll dabei.
Passend zum Thema haben wir heute Käsekuchen auf dem Programm.
Super, perfekt.
Bevor wir da ins Thema einsteigen, wollte ich noch erzählen, ich habe mal wieder zwei Bäckereien besucht.
Mhm.
Diesmal ohne dich.
Ja,
du warst ja nicht da.
Stimmt, ich war im Urlaub, ja.
Ich war in Heilbronn, da gibt es ein neues spannendes Konzept, nennt sich 280 Grad Brotmanufaktur. Von zwei jungen Männern gegründet. Einer war lang Backstubeleiter in der größten Bäckerei hier im Umkreis, so Bäckerei Härtner aus Heilbronn.
Mhm.
Und der andere kommt aus Norddeutschland. Ja, war auch so offene Backstube, wie es halt heute bei vielen spannenden Konzepten so gang und gäbe ist. Ja, interessante Produkte, nicht nur Brot, anders wie man eigentlich erwarten würde, also auch so Zimtschnecke, Brezeln, Seele, genau, also sind noch ein bisschen so, glaube ich, am rausfinden, was, in welche Richtung das es geht. Ja, war spannend, noch relativ chaotisch, ist erst 2 bis 3 Wochen offen, muss man dazu sagen, also ganz normal.
Mhm.
Genau, und ja, der Gründer hat sich echt zeigt nochmal, ich komme jetzt gerade nicht auf der Norma, glaubst du das? Fällt mal wieder ein noch im Laufe der Folge vielleicht. Ja. Ja, war spannend, auch zu sehen, ja, dass es einfach viele neue Konzepte gibt. Ich glaube, sie wissen noch nicht ganz, in welche Richtung das geht, aber sie machen jetzt kleine Filiale auf.
Ach krass, okay.
In der Markthalle, da gibt es irgendwo so eine neue Markthalle.
Ja.
Bin ich mal gespannt, genau.
Und wo sind die in Heilbronn?
Die sind in Heilbronn, ich kenne mich in Heilbronn nicht so gut aus, bin mit dem Navi hingefahren.
Ja.
also durch die Stadt durch, Da gibt es ja dann diese große Kreuzung nach diesem Toys R Us oder was das ist.
Ja,
und
ja,
dann die lange Straße da immer geradeaus, weil dann Volksbank auf der linken Seite kommt und so. Und dann links weg.
Okay, aber schon zentral.
Relativ zentral, ja, okay. Genau. Das ist dann so wieder ein bisschen außerhalb. Da stand so ein großer Edeka und da direkt gegenüber.
Ah, ja, ja, jetzt weiß
ich. Danach geht es dann so ein wenig raus aus Heilbronn.
Ja, ja, Stuttgarter Straße da die Ecke.
Möglich, wahrscheinlich.
Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, okay, ich habe ja da mal ein paar Jahre gewohnt.
Ja, genau.
So. Ja, okay. Ja, gut, super. Ja, und also du hast dich dann mit dem ehemaligen Backstubeleiter, mit dem hast du dich dann länger unterhalten.
Genau, als ich war, der Sebastian Däubel war noch mit dabei, wir haben uns, der hat sich echt zeigt nochmal, wir hatten uns auch angemeldet, in der Charlottenstraße übrigens.
Ja.
Und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Also wir diskutieren hier ja diese Konzepte auch immer wieder ein bisschen durch inzwischen. Ja, ob es jetzt tatsächlich noch mehr nur Brotbäckerei braucht, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass es authentisch ist. So, man muss sein eigenes Ding finden, das haben wir hier ja schon mal diskutiert. So, ich würde nicht nur Brotbäckerei machen wollen. Klar, es gibt noch ein, zwei, drei andere Produkte. Aber ja, bin mal gespannt.
Mhm. Ja, ja, du, ich sehe es auch so, ja.
Ich habe das Gefühl, dass jetzt dadurch, dass es viele spannende und auch erfolgreiche Konzepte gibt, dass es viele gibt, die sagen, oh ja, mache ich auch. Aber ja, wichtig ist einfach immer, dass das Produkt hundertprozentig passt. Das kann man jetzt hier noch nicht beurteilen, das ist einfach noch zu kurz offen, das muss ich alles noch finden. Aber ich sehe das auf der einen Seite, ja, ist es cool zu sehen, was so geht, aber manchmal auch ein bisschen kritisch so. Ja, weil das Produkt muss letztendlich halt einfach überzeugen und das ist halt,
klar,
umso mehr, dass es wertet, umso, ja, mehr sind dann vielleicht auch mal dabei, wo es eher so ein bisschen, ja, vielleicht nicht mehr so ganz extrem die perfekte Produkte sind.
Ja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man, das ist ja wie bei jedem Hype, irgendwann ist es zu übergehypt. So. Und ich finde, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht nachher so, ah ja, hier guck mal, eine hippe Bäckerei. Ja, ja. Also, wie Burgerlade vor 8 Jahren, ja, irgendwann war es so, ach guck mal, die haben jetzt auch einen Burgerlade, ja, und der heißt jetzt auch ganz kreativ Bürgermeister oder sowas. Ja, nee, aber,
ja, es ist schon ein Stück weit so, ja.
Da muss man halt aufpassen. Wobei wir gerade schon beim Namen sind, ich finde den Namen ganz cool, 280 Grad.
Ja, findest.
Ich finde es mal was anderes. Also ich finde es jetzt,
ja. Also was ich, ja, okay, ist auf jeden Fall was anderes, finde ich auch gut. Das ist schon mal gut. Was mich stört, aber das ist jetzt also keine Kritik oder so, das ist ein rein persönliches Ding. Dieses Wort Manufaktur wird mir einfach viel zu inflationär verwendet. Überall nur noch Manufaktur. Und klar, in dem Fall passt es vielleicht sogar, aber das ist für mich, das Wort ist für mich durch.
Ja, voll. Du, hier nebendran gibt es ja auch einen Saunabauer, der hat jetzt auch mit irgendeiner anderen Marketingagentur was gemacht. Ist mir alles egal. Auf jeden Fall heißen die jetzt auch Manufaktur.
Ach, ja, krass.
Ja, komm. Ja, geht mir ähnlich wie dir. Also Manufaktur, Töpfermanufaktur, Brotmanufaktur, das Manufaktur. Also das ist, ja, das, der Name ist durch.
Finde ich auch, ja. Und es gibt ja noch, vielleicht ist das da ein bisschen abkupfert, es gibt irgendwo, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo gibt es noch eine Bäckerei, die nennt sich, wie heißt die nochmal? 32 Grad oder so. Da geht es um die perfekte Fermentationstemperatur von Hefe irgendwie so. Das habe ich mir schon überlegt, ob das vielleicht ein bisschen da abguckt ist, aber ja.
Gut, aber warum 280 Grad?
Das ist halt die Brotback-Einschießtemperatur.
Ah, okay. Ja. Okay. Und das war's.
Mehr, das ist die ganze Geschichte, ja.
Nee. Das ist die ganze Geschichte.
Ja, genau.
Ach, krass, okay. Ja,
genau.
Schön. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet.
Nee, okay. Also soweit ich weiß, ist das einfach nur, weil das halt die Temperatur ist, bei der Brot eingeschossen wird. Ja, ich finde es ja grundsätzlich, bin ich da bei dir, ich finde es auch gut, wenn, Bäckerei Meier, Müller, Schulze. Okay, muss nicht unbedingt sein. 280 Grad, warum nicht?
Ja, du, schau mal, wo die Reise hingeht. Wir werden es beobachten und genau. Schau mal. Und dann waren wir noch bei einer zweiten Bäckerei.
Richtig, dann waren wir noch bei der Bäckerei Eitel, beim Steffen Eitel. Das ist, finde ich, auch mega spannend. Und zwar, der Steffen Eitel hat eine Bäckerei mitten in Heilbronn auf dem Kiliansplatz, also auf dem Ottomarktplatz, weiß nicht genau, neben der Kilianskirche, wie der Platz heißt. Der Steffen Eitel, mit dem habe ich schon vor ein paar Wochen mal telefoniert, weil der hat auch eine interessante Geschichte, der wäre vielleicht auch mal was für den Podcast übrigens. Der hatte eine Bäckerei, die er von seinem Vater übernommen hat, schon vor vielen, vielen Jahren. Der Steffen ist jetzt, glaube ich, an die 60. Und genau, hat dann auch irgendwann einfach mal gesagt, nee, das ist mir alles, und zwar lang bevor es diese ganze spannende Hippie-Konzepte gab, das ist mir alles zu viel Mitarbeiter, zu viel Stress, viel Lieferungen und ich glaube eine Filiale. obwohl ich glaube, mitarbeitermäßig waren es immer so um die 20, aber einfach, ja, er wollte irgendwie was Neues machen, spannendes Konzept und hat dann in Frankreich ein Konzept gesehen, einfach so ganz klein, hinter die Backstube, vorne der Lade. Und das hat er umgesetzt in Heilbronn jetzt vor, oh, ich weiß es nicht ganz genau, 7, 8 Jahre. Ein echt kleiner Lade, war früher mal ein Dessous-Lade. Hinter die Backstube, vorne der Lade, ich weiß es nicht, wie viel Quadratmeter insgesamt, ich müsste jetzt lügen, aber also mehr wie 80 sind es nicht.
Okay.
Ein Raumwunder und wirklich halt sehr beschränkt, keine Lieferungen, eingeschränktes Sortiment, Öffnungszeit eigentlich relativ normal von 8 bis 18, allerdings seit Corona jetzt nur noch von 8 bis 16, weil die Innenstädte in der Show sehr glitten in Corona. Mhm. Ja, total authentischer Typ, spannendes Konzept, schöne Backware, schönes Marketing auch. Mhm. Ja, hat sich auch viel Zeit genommen, mit dem sind wir dann schön noch einen Kaffee trinken gegangen, sein Sohn lernt gerade auch Bäcker. Cool. Genau, das war echt nett.
Insgesamt 80 Quadratmeter.
Ja.
Geil, mit Lade.
Vielleicht auch 90, aber also ich glaube, mehr sind es nicht.
Aber witzig, ich bin so nachhaltig beeindruckt, noch wo wir zusammen in Stuttgart waren, bei Dings, bei der Boutique. Ich bin gestern in der Bäckerei von meinem Vater gestanden und dachte mir so, echt, das ist eine riesen Backstube. Seit wir einfach die kleinen Konzepte gesehen haben, ja. Wahnsinn.
Also, ja, krass.
Bei meinem Vater kann Schwalzer drin tanzen, weißt du? So, und
in der, und der schafft er neu, gell?
In der schafft er neu, ja. Genau, ja, also wirklich echt krass, ja. Also wirklich toll, was da alles so geht. Und auch die Story, gell? Also bei Mitte in der Stadt, dann so ein kleiner Lade, ja. Super.
Auch echt schön gemacht und coole Einstellung auch. Wie gesagt, wir waren da noch einen Kaffee trinken, haben uns toll über das Bäckerhandwerk unterhalten. Und ich finde es immer cool, wenn, ich glaube, ich darf nicht so oft cool sagen, gell? Kam in der deutschen Folge, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Jetzt kannst du mal unser Intro anmachen.
Ich finde es immer faszinierend, das ist vielleicht das bessere Wort in dem Fall, zu sehen, wenn Leute, die schon, sagen wir jetzt nicht mehr ganz jung sind, so ja, 5, 6, 7 Jahre vor der Rente eigentlich stehen, immer noch hungrig sind und ja, er hat dann erzählt, er hat jetzt demnächst Urlaub, sie machen relativ viel Betriebsurlaub auch, fährt dann nach Kopenhagen, guckt sich da spannende Konzepte an und so. Das finde ich einfach total bewundernswert und echt vorbildhaft auch. Mhm. Also ich hoffe, dass es mir auch so erhalten bleibt.
Ja, voll, total wünschenswert, dass man im Alter noch so ja. Wissenshungrig ist und so interessiert ist.
Ich und einfach das, nicht stehen bleibt.
Ja, ja. Und weißt du, es gibt ja genügend, die mit 55 sagen, ey, ich fange jetzt nichts Neues mehr an. Ja, ja. Die 10 Jahre, man reicht mir voll aus und so. Von dem her sehr, sehr cool und sehr, sehr beeindruckend. Wirklich top.
Ich habe gestern auf Facebook gesehen, dass unser Freund Hansi Reber seinen Stand verteidigt hat. Hast du gesehen?
Ja, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe drin, da kam der Zeitungsbericht, glaube ich, 5-mal oder so.
Okay.
5 unterschiedliche Leute haben das gepostet. Ich dachte so, ja, wir haben es verstanden. Er hat einen Stand. Aber an dieser Stelle verdient und herzlichen Glückwunsch, lieber Hansi. Wer, wenn nicht du, hat einen Stand verdient, würde ich sagen.
Ja, voll.
Aber ich finde es trotzdem, ich habe es heute Morgen auch mit meiner Mom kurz davon gehabt, weil ich kurz dort zu Gast war. Ich finde seine Einstellung dazu immer noch so cool, weil er ja damals schon gesagt hat im Podcast, auch wenn das Ding mal weg ist, dann ist das kein Beinbruch. Und das finde ich so cool. Also die Bestätigung, dass man jedes Jahr aufs Neue sich verdient, finde ich richtig cool. Aber er ist ja so von seiner Art her so, wenn der auch mal weg sein sollte, der Stand, macht er am nächsten Tag genauso sein Restaurant auf, macht genauso gutes Essen. Und das finde ich so, so geil. Also das macht ihn als Mensch nochmal so wahnsinnig wertvoll. Und deshalb hat er ihn auch unfassbar verdient, den Stand, weil er das nicht mit einer krassen Attitüde dann auslebt, sondern halt einfach bescheiden annimmt und sich darüber freut.
Ja, voll. Ja. Dann habe ich auf Facebook noch ein bisschen Werbung für zwei Facebook-Gruppen mitgebracht, und zwar Cake Mania und Backen mit Freunden. Cake Mania, den Tipp habe ich von einem Hörer gekriegt. Da wird gerade unser Buch gehypt, da wird gerade der fruchtige Apfelkuchen hoch und runter backen. Ich habe mich daraufhin mal angemeldet und alles so ein bisschen durchgelesen. War cool zu sehen, wie viele Leute den backen. Und auch so allgemein viele spannende Kuchenrezepte, also wirklich der Schwerpunkt auf Kuchen, fand ich auch cool. Ich bin in viele Brotbackgruppe, aber Kuchenbackgruppe habe ich jetzt noch nicht so gehabt. Deswegen an dieser Stelle Werbung. Und bei Backen mit Freunden kann man sich anmelden. Da gibt es gerade eine Challenge, genetztes Backen. Mhm. 3 Rezeptvorschläge von mir, von Marcel Paar und von The Wild Bakers. Fand ich auch cool. Also kann man wahrscheinlich noch mitmachen, weiß ich nicht genau.
Und sie hat in dem Blog, glaube ich, er oder sie? Backen mit Freunden?
Sie.
Sie hat auch einen ganz schönen Bericht über uns beide unter anderem geschrieben. Ja. Ja, war echt schön.
Genau, und auf Insta gibt es auch. Also es gibt einen Blog, es gibt die Facebook-Gruppe und auf Insta gibt es auch eine Seite.
Okay,
cool. Backen mit Freunden.
Ja, wie sehen die, wie läuft das so mit den Genetzten? Hast du das ein bisschen verfolgt?
Nee, hab's jetzt nicht so arg verfolgt, beziehungsweise Es sind, glaube ich, auch noch nicht so viele Baggerworte. Heute habe ich eins gesehen, das war aber das Rezept von Marcel Paar. Nee, so viel habe ich noch nicht gesehen davon.
Mm, okay, cool.
Und apropos Buch, es gibt eine dritte Auflage, lieber David.
Krasse Nummer, ey.
Letzte
ja, oh, warte, warte, du hast mir es gestern schon gesagt, aber ich muss jetzt ein bisschen überraschen. Was? Echt? Krass! Wow!
Nee, es ist für dich nicht mehr die riesige Überraschung, aber vielleicht für alle da draußen. Ich freue mich sehr drüber. Wir haben vor 2 Wochen oder so unser Verleger Bescheid gesagt, dass es eine dritte Auflage geben wird im Herbst. Wir werden dann der Auflage nochmal ein bisschen arbeiten und sämtliche größere und kleinere Fehler ausmerzen, die uns noch so zugetragen wurden. Wir werden demnächst mal auch ein Errata, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, verfassen, das man dann auf der Seite von Molino Verlag sich angucken kann, wo alle Fehler korrigiert sind. Bei allem pingelige Durchgucken und gegenseitig Vorlesen ist nicht ausgeblieben, dass hier und da einfach sich Leichtsinnsfehler oder Flüchtigkeitsfehler oder Übertragungsfehler, wie auch immer, eingeschlichen haben. Genau, deswegen wird es das demnächst auf der Molino-Seite geben.
Ja, ist cool, super. Und wann kommt die dritte Auflage raus? Im Herbst?
Im Herbst hat es geheißen, ja.
Cool, richtig, ja. Gut.
Ich habe noch 2 Feedbacks mitgebracht, bevor wir ins Thema einsteigen. Oder sollen wir erst Thema machen und dann Feedbacks heute mal?
Ja, lass uns doch so machen, oder?
Sollen wir mal ins Thema einsteigen?
Ja, ich habe das so lange geschwätzt. Ich habe Bock auf Käsekuchen.
Hast du ein paar Streusel gegessen seit der letzten Folge?
Nee, leider nicht. Leider nicht, aber am Wochenende vielleicht.
Ja, Käsekuchen, also für mich ja eigentlich, ist das eigentlich ein schwäbischer Klassiker? Man sagt ja, also für uns ist es schon schwäbisch, oder? Oder ist schwäbisch nur, wenn Zibebe drin sind?
Nee, ich glaube schon, also Käsekuchen ist schon schwäbisch.
Schon eher was Schwäbisches, ja, oder?
Ja. Alles andere geht dann ja so in die Cheesecake-Richtung.
So. Ja, oder dann so Käsetorte oder so.
Ja. Stimmt, ja genau. Ja. Ja. Also Käsesahne oder sowas.
Nee. Ja, ja, Käsesahne, ja. Oder auch Käsetorte praktisch ohne Rand.
Ja, ja.
Weißt du,
ja,
so im Tortering.
Ja, ja, ja. Mhm,
so, ich habe übrigens prüfungsrelevant, gell? Also bei uns, ich weiß nicht, wir müssen ja noch Torte machen.
Ja.
Heutzutage ist ja in der Prüfungsordnung oder in der Prüfungsaufgabe normalerweise ein Kuchen mit Eischnee und 99% der Prüflinge backen einen Käsekuchen.
Ja, liegt auf der Hand, ja. Ja.
Genau, oder auch mal ein Träubleskuchen. Aber eigentlich ja, prüfungsrelevant bei uns. Genau, klassisch ist er, also mit Eischnee. Hast du dich als Kind nicht auch gefragt, wo der Name herkommt, Käsekuchen?
Ich frage mich heute noch, wo der Name herkommt.
Ich habe gegoogelt, ich gebe es zu.
Okay.
Ich habe es eigentlich gewusst, aber ich habe gedacht, es gibt vielleicht noch irgendwie mehr rauszufinden, aber gibt es nicht. Es kommt einfach nur daher, dass Quark die Vorstufe von Käse ist.
Ich habe mich nämlich irgendwann gefragt, sag mal, ist Quark eigentlich per Definition Käse? Weißt, so
ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht.
Gern.
Da müssten wir jetzt den Michael Rebmann fragen. Ich war mir dann auch gar nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, dass Quark eine Vorstufe von Käse ist. Aber egal, wo ich gesucht habe, stand halt immer diese Erklärung.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich habe mir das immer gefragt, weil meine liebe Oma Inge, die hat früher immer ihren Käsekuchen gemacht. Oder macht sie heute ab und zu noch. Und das war einfach für uns Kinder immer, wenn es ein Fest zu feiern gab, war immer, Oma, machst du bitte einen Käsekuchen, weil das war einfach das bombig ihren Käsekuchen. Und da habe ich mich immer gefragt.
War dein Vater nicht eifersüchtig mit seiner Bäckerei?
Nö, der ist da relativ schmerzfrei. Der von meiner Oma ist einfach besser.
Hat dein Vater Käsekuchen in der Bäckerei?
Ich glaube, mein Vater backt sogar mittlerweile das Rezept von meiner Oma.
Ah, krass.
Ja, also das hat cool. Dann irgendwann so erweitert.
Boah, das ist aber echt Größe. Das Rezept von der Schwiegermutter annehmen, das hat echt was.
Ja, ja, da ist er nicht so eitel.
Respekt.
Ja, ja. Und
würde ich glaube nicht können.
Weil ich habe mich immer
früher, ich kann das ja sagen, wenn mein Schwiegermutter hört der Podcast nicht.
Vielleicht kriegt das so zutrage. Ich zeige es ja. Und da habe ich mich immer gefragt als kleines Kind, warum heißt der Käsekuchen? Weil ist ja gar kein Käse drin, ja. Und auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es schon irgendwie ein Scheißname für einen Kuchen.
Ja, voll. Also das hätte man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so nennen. Also, ja. Klar, aber die Erklärung war schon immer, weil halt Quark irgendwie eine Vorstufe von Käse ist. Und ich habe jetzt extra in Vorbereitung auf die Folge nochmal gegoogelt und ich habe tatsächlich auch keine andere Erklärung gefunden. Also ein bisschen bescheuert, aber okay, man weiß hierzulande, was ein Käsekuchen ist. Und es das heißt ja im Englischen auch Cheesecake, witzigerweise.
Ja.
Witzig, ja. Gell? Ja. Ich habe 2 Rezepte dabei heute zur Feier des Tages. Was gibt's zu feiern? Nix.
Ich wollte gerade sagen, was feiern wir denn?
Folge 63, hallo.
Ja, wir sind jetzt im Rinderalter.
Nee, und zwar eigentlich habe ich nur mein Käsekuchen-Rezept mitbringen wollen, das auch im Backbuch ist übrigens. Mhm. Übrigens die Geschichte von dem Käsekuchen-Rezept, kennst du die überhaupt?
Nee.
Die ist ja gar nicht so spannend, aber das ist ein Rezept von der Meisterschule tatsächlich. Vom Herrn Kepler, hieß damals unser Lehrer. Und die große Besonderheit bei dem Rezept ist eben, dass wir gar kein Eischnee nehmen, sondern geschlagene Sahne. Ist natürlich kaloriemäßig erstmal ein wenig schwierig.
Ist ein Brett, ja.
Aber
Da hilft das ganze Joggen nichts.
Ja, da darfst halt kein ganzes Stück essen. Du musst halt das Schmalz nehmen oder halbes. Nee, also.
Schauerart von innen dabei verstanden.
Genau. Grundlage ist natürlich ein Mürbeteig. Das Rezept ist auch im Buch. Und dann eben die Käsekuchenmasse, die zum einen, also das ist eine sogenannte Zwei-Kessel-Masse, sagt man da im Fachjargon, weil man hat zum einen den Quark, Zucker, Eier, Maisstärke, bisschen Vanille, bisschen Zitrone, das verrührt man, Prise Salz, und hat dann in einem anderen Kessel Eischnee oder in unserem Fall jetzt Sahne und bringt die zwei Massen nachher zusammen. Also das heißt, man hebt immer das Leichtere unter das Schwerere, das heißt, man hebt die Sahne unter die Quarkmasse, füllt es in die Form, schiebt es in den Ofen. So, wenn man jetzt meint, Ofenschieber und nachher nach einer Stunde rausholen, fertig, der hat sich getäuscht, weil die Besonderheit oder die Schwierigkeit beim Käsekuchen ist, das mit dem Rand losschneiden. Hast du das schon mal gemacht?
Nee, aber ich kann mich noch daran erinnern, als wir die Fotos fürs Buch gemacht haben da sind wir ja wirklich rausholen, schneiden. Ja,
genau.
Aber das darfst du jetzt erklären.
Ich darf das erklären, das ist nett, danke.
Bitte.
Und zwar ist es so, man backt den Käsekuchen erstmal etwas heißer an, also bei 200 Grad würde ich das jetzt mal machen, 15 bis 20 Minuten. Dann holt man raus, wenn die Masse so, die Masse hebt sich hoch, weil durch die geschlagene Sahne, durch die Luft, die da, oder auch durch den geschlagenen Eischnee, die sich in der Masse befindet, die will raus. Oder die dehnt sich aus. Und dann merkt man so, die Masse fängt an hochzukommen und bevor sie reißt, also die würde reißen, wenn man nicht einschneidet, nimmt man ein Messer und schneidet ein Zentimeter tief ungefähr genau an der Stelle, wo Masse und Mürbteig rand. Quasi aufeinandertreffet, ringsrum ein. Dann kann man direkt wieder reinschieben, schaltet die Temperatur etwas zurück auf 180 Grad und backt ihn dann auf 2 bis 3 Mal fertig. Also immer 15 Minuten rein, weil der hebt sich dann hoch. Wenn man dann nicht rausholen würde, quasi die Luft geht dann durch diese Sollbruchstelle raus. Wenn man dann nicht rausholen würde, würde er trotzdem irgendwann reißen, weil der Druck zu groß wird.
Mhm. Deswegen also rausholen. Auf der Oberfläche würde er reißen.
Genau.
Oder?
Ja, okay. Ja. Mhm. Rausholen. Das sieht halt voll hässlich aus. Hast du Käsekuchen ausgesehen, wo so ein riesiger Krater in der Mitte ist? Raushole, absitzen lassen, also sprich die Masse setzt sich dann wieder runter, dann wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Also so, dass er insgesamt eine Stunde drin war. Das muss man ein bisschen beobachten. Am besten Haushaltsbacköfen, ja glücklicherweise immer ein Glasfenster normalerweise. Genau, und dann, ja, so wie gesagt, bis er halt so eine Stunde drin war ungefähr. So, und dann wenn er dann rauskommt und man macht dann nichts mehr, dann sitzt er so weit runter, dass er unterhalb vom Rand nachher ist. Deswegen, so nach 10, 15 Minuten auf ein Gitter stürzen, keine Angst, passiert nichts. Meine Mutter hat das nie gemacht, ihr Leben lang, weil sie immer Angst gehabt hat, weil ihr Vater mal einen Käsekuchenbacker hat und der hat ihn gestürzt und dann ist alles rausgelaufen. War aber eher das Problem, dass er halt nicht Backer war. Also wenn er Backer ist, passiert tatsächlich nichts. Das ist wahnsinnig stabil, selbst wenn der noch nicht mal ganz runter sitzt, gesessen ist.
Ja, passiert
und der quasi noch nur auf der Masse liegt sozusagen, erstmal ein paar Minuten, passiert gar nichts, genau. Halbe Stunde, bis er so fast ganz ausgekühlt ist, wo man es aufpassen, sonst klebt das Gitter irgendwann hin. Wieder zurückdrehen, hat man ein wunderschönes, typisches Käsekuchenmuster drin und eine ebene Oberfläche.
Schön. Geil.
Krass, oder? Was man alles über Käsekuchen wissen kann oder erzählen kann. Genau. Ich würde noch erwähnen wollen, dass ich es extremst wichtig finde bei Käsekuchen, dass ein Hauch Zitrone drin ist. Einfach für die Frische. Und ich würde sehr appellieren daran, dass man frische Zitrone nimmt und kein Aroma.
Ja, das sowieso. Ja,
ja, einfach nochmal. Ich finde es da halt extrem wichtig, weil da kommt dem dem Zitrone-Aroma, also dem Aroma der Zitrone nochmal eine andere Bedeutung zu. Einfach das erwartet man ein Stück weit beim Käsekuchen, dass so ein bisschen Erfrische dabei ist. Und wenn das dann irgendwie so, ich sage immer so, das Klostein-Aroma ist, dieser Duft von Klostein ist einfach nicht so lecker.
Nicht so lecker.
Genau. Ja. Und auch ein bisschen Vanille kann man auch. Genau. Und dann kann man eben alle möglichen Varianten machen. Also wir haben zum Beispiel auch jeden Tag ein paar wechselnde Käsekuchen-Sorte im Sortiment. Hast du da irgendwelche Vorliebe? Machst du sowas oder magst du Käsekuchen überhaupt?
Ich mag Käsekuchen total, aber
der tiefe Schnaufer am Anfang hat oder irgendwas.
Nein.
Der hat irgendwas zu sagen.
Nein. Ich mag die Kombination mit Frucht unfassbar gern. Also ich mag Heidelbeer oder Himbeer, Erdbeer und deshalb finde ich auch so alle möglichen Cheesecake, Käse, Kuchen-Variante, so mit so einer mit so Ding, passionierter Früchte drauf,
ja.
Passierter Früchte drauf, ja. Total geil. Also richtig gut. Ja, und von dem her bin ich da total dabei. Ich mag alle Varianten. Nuss oder Mohn ist jetzt tatsächlich, also Mohn an sich auch in süße Sache.
Ja, ich ja auch gar nicht.
Also so Mohnschneckle, ja, aber im Kuchen finde ich jetzt, also ich würde mir auch nie so ein richtiger Mohnkuchen.
Es ist jetzt nicht so, ja, meinst du auch gar nicht. Also muss ich wirklich hier sagen, dass wir, obwohl wir das selber auch ab und zu im Sortiment hin, aber ja. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe da schlechte Kindheitserinnerung.
Ja.
Mohn ist auch gar nicht meins. Übrigens als Weckle, so als Dekor beim Weckle finde ich es mega, aber so als Füllung süß, nee.
Da ziehe ich immer Sesam vor.
Ja, ich auch, aber
wenn ich die Wahl habe, würde ich nie zum Mohn greifen, echt?
Probier mal unsere Mohnkochertaler, die sind mega.
Ich weiß nicht, nee.
Freitags und Samstags für 80 Cent.
Werbung Ende.
Nee, wir machen das tatsächlich inzwischen, weil wir hatten früher immer, deswegen eine kleine Geschichte dazu noch, Aprikose, Mandarine, Käsekuchen. Irgendwann hat mich das genervt, weil ich keine Dosenfrüchte mehr verarbeiten wollte. Dann haben wir einfach noch Alternative gesucht. Genau deswegen machen wir jetzt ab und zu mal Mohn oder auch Kirsche oder Nuss. Ja. Heidelbeere dann noch mit Schoko Stückle oben drin. Haben wir heute schon wieder Bagger. Das mag ich sehr. Mhm. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, Rosine. Genau das wollte ich noch sagen.
Ja.
Ist ja eigentlich so, kennst du das mit Rosine? Nee,
das
kennst du
nicht, tatsächlich nicht, nein.
Echt?
Nein, ich kenn's nur ohne.
Aber der schwäbische Käsekuchen ist eigentlich immer mit Rosine.
Dann bin ich kein Schwabe.
Da habe ich jetzt schon wieder eine Kindheitsanekdote, weil das war bei uns, nee, du bist Hohenloher.
Was?
Bist du nicht wie ich?
Vorsichtig.
Was bist du dann?
Schwabe.
Nee.
Klar.
Bülow Zelker zur Schwabe oder was?
Ist safe sicher, aber echt? Sowas von, klar.
Ah, das gehört schon wieder zur Alb.
Pass mal auf, hier mit deiner Aussage. Ja, streite uns gleich.
Ja, wer ist noch mal in Stuttgart geboren? Gell? Also der Stuttgarter Käsekuchen ist auf jeden Fall mit Rosine. Zibebe haben wir da. Kennst du das Wort
Zibebe überhaupt? Ja, natürlich.
So, und jetzt kommt die Anekdote. Mein Vater hat immer gesagt, Käsekuchen muss mit Zibebe sein. So, und ich war dann so, als ich dann in der Ausbildung war ich bei uns der Käsekuchen-Spezialist.
Willst du mal kurz mal unsere außerhalb der Region von Süddeutschland erklären, was Zibebe
ist? Ja, Rosine.
Ja, jetzt.
Rosine.
Sehr gut.
Oder Sultanina, je nachdem.
Ja.
So, und mein Vater hat also sich immer dafür eingesetzt, dass der Käsekuchen mit Zibebe gemacht wird. Das hat regelmäßig tatsächlich auch zu großen Streitigkeiten geführt, weil meine Schwestern gesagt haben, nein, weil mein Vater hat so argumentiert, die Rosine kann man ja rauspicken. So, meine Schwestern haben gesagt, nein, weil die ganze Umgebung der Rosine schmecke dann auch noch nach Rosine. Und die wollte das also partout nicht und das war dann immer für mich, ich saß dann da immer zwischen die Stühle, ich war ja letztendlich nur der das Backer hat, bis uns eines Tages eine befreundete Familie, die das vor dem gleichen Dilemma stand, die Lösung präsentiert hat. Und zwar haben wir dann halbe-halbe gemacht und in die Hälfte mit Rosine zwei Fähnchen gesteckt, damit klar war, welche Hälfte die mit Rosine, welche die ohne ist.
Clever. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Super.
Solche schwerwiegende Diskussionen haben wir da beim Kuchenbacken früher gehabt.
Aber ich brauche es tatsächlich auch nicht. Also mit Rosine.
Ja, nee. Ach, mal so, das ist bei mir gar nicht so richtig festgelegt. Das ist bei mir übrigens beim Zopf auch so. Ich bin eigentlich ein Zopf mit Rosine-Esser. Aber zum Beispiel Sonntagmorgens so für die Marmelade, da brauche ich dann auch nicht unbedingt Rosine drin.
Ja.
Was bist du für ein Zopfesser?
Ohne.
Nur ohne?
Geht auch
bist
mit.
Du gar kein Rosine-Esser oder was?
Es geht auch mit, aber auch da, wenn ich die Wahl habe, ohne.
Dann lass uns noch tiefer in das Thema einsteigen. Welche Mandel gehört bei dir oben auf der Hefezopf?
Gestiftelte.
Ja. Und Hagelzucker oder keiner?
Natürlich Hagelzucker, ja. Klar. Also auf jeden Fall.
Wir haben jetzt auch ein paar Mal hin und her gewechselt bei uns in der Bäckerei, weil früher vom Vorgänger hat man so übernommen mit gehobelten Mandeln, aber das mag ich gar nicht.
Nee,
weil die Konsistenz von gehobelte ist einfach. Das schmeckt ja so lecker.
Nee, gar nicht.
Deswegen haben wir jetzt auch Gestiftelte und Hagelzucker. Ja, finde ich auch. Habe ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, wenn dann was runterfliegt, das wird dann gesammelt und ja, mega lecker. So, haben wir das auch ausdiskutiert. Ich habe jetzt noch, weil du es vorher auch angesprochen hast, ein zweites Rezept nämlich mitgebracht. Genau, weil, oder vielleicht erst noch, wir hattet ja früh am Anfang drüber gesprochen, dass es auch so Variante gibt. Also Käsetorte ist dann so ohne Rand. Ich glaube, das ist in Norddeutschland eher verbreitet.
Mhm, ja.
Ach ja, übrigens, da habe ich auch mal mit einem norddeutschen Bäcker über Instagram so eine Diskussion gehabt. Da ging es nicht um das Thema Schneiden, also dieses Losschneiden vom Rand. Und der hat dann behauptet, wenn man Zucker auf den Rand streut, dann muss man nicht losschneiden.
Ah ja.
Warum das funktionieren soll oder nicht, keine Ahnung.
Hast du probiert?
Ich habe es nie probiert, nee. Ja. Also wer dazu was weiß, gerne E-Mail schreiben.
gerne.
Aber ja, der hat behauptet, das Dead Gear. So, und dann gibt es ja Käse-Sahnetorte, gibt es noch, klar. Und das ist ja auch nur mit Quark. Also das ja, hat irgendwie,
ja,
hat sich das so durchgesetzt. Mhm. Und was ich auch eigentlich sehr mag, sind so American Cheesecake.
Ja.
Deswegen habe ich hier noch ein zweites Rezept mitgebracht. Packen wir die beide in die Shownotes, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall, klar.
Und zwar der Boden beim American Cheesecake ist ganz anders. Da werden Butterkekse fein zerbröselt und mit Butter vermengt und in die Springform gedrückt und dann gebacken. Und die Masse besteht dann nicht nur aus Quark beim American Cheesecake, sondern auch noch aus Frischkäse. Und das gibt eben diese extreme Cremigkeit. Zucker, Vanille, Eier, genau. Das Ganze wird schaumig gerührt. Da gibt es keine Sahne oder kein Eischnee. Der Unterkörper wird einfach alles zusammengerührt. Ein bisschen schaumig gerührt, auf der Boden gegossen und bei 170 Grad 40 Minuten gebacken. Und dann, ganz klassisch, das hast du vorher, glaube ich, auch gemeint, Früchte, also ich habe es jetzt mal mit Sauerkirsche aufgeschrieben, mit Stärke eingedickt sozusagen, mhm, und nach dem Backen dann auf den Kuchen noch verteilt. Das war's schon.
Das war's schon?
Ja, okay. Der amerikanische Cheesecake ist viel einfacher wie der deutsche.
Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja, und da muss ich auch nicht einschneiden oder sonst irgendwas.
Nee, nichts,
gar
nichts.
Das ist alles,
nee,
relativ
weiß verschwind, ja auch gar kein eingeschlagenes Eischnee oder irgendwas, ja, gibt. Ja, ja, genau.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, deshalb musste ich auch mal gerade kurz nebenher googeln. Und zwar als ja meine liebe Frau, die hat ja eine Zeit lang in Berlin gelebt. Und als wir…
Ich weiß ja, was du hinaus willst, glaube ich.
Auf was?
Auf diese Käsekuchenbäckerei.
Genau.
Ja, Neuendorf oder Nauendorf. Oder
so, ich habe es gerade aufgemacht, genau, Neuendorf. Und da hat sie mich mal hingeschleppt. Und das ist ja in so eine kleine Hinterhofbäckerei.
Und das weiß ich gar nicht. Ich hab da mal einen bestellt.
Das ist so, echt?
Ja, die verschicke auch.
Ach krass, okay. Mhm. Ja, und also das ist irgendwo, keine Ahnung wo, in Berlin. Und da läufst du da in so einen Hinterhof rein.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Und das Ding ist proppevoll, also brutal, dass wir 2 Grad noch Platz gekriegt haben, war wirklich ein Wunder. Und ich glaube, sie hat auch Bücher geschrieben und so weiter. Also die Chefin dort, die ist, glaube ich, ziemlich bekannt in der im Kuchen-Game. Und da haben wir dann so ein, da gibt es dann auch so einen Mixed-Teller, wo dann einfach so 5 verschiedene oder 6 verschiedene Käsekuchen Stückle drauf sind, und da haben wir uns also durchgeschlemmt. Das war super lecker, das war echt richtig cool.
Ja. Ich finde es cool, wenn jemand so extrem spezialisiert ist auf irgendwas.
Voll, sich ausschließlich auf Käsekuchen zu spezialisieren, ist halt schon echt krass. Ja,
ja. Ja, und was mich aber wundert bei dieser Bäckerei, die haben ja diese Kuchen, das sieht man hier auch, mit dieser Mohnfüllung zum Beispiel.
Ja.
Und diese Mohnfüllung ist nur quasi ein Ring da reingespritzt.
Ja.
Und die hält. Und das ist das, was ich nicht kapiere. Wenn wir das machen, dann sinkt die Füllung während des Backvorgangs nach unten und sieht potthässlich aus nachher. Und bei denen sieht es wunderschön aus. Entweder die machen den mit Eischnee und da hält es besser. Also das will ich mal noch ausprobieren, warum das bei denen so gut funktioniert. Wir haben das nämlich extra auch mal so probiert.
Ja.
Keine Ahnung, warum das bei denen funktioniert.
Oder sie machen es halt später. Also die backen halt an und dann…
Vielleicht.
Ja, wir finden das raus. Wir gehen der Sache mal auf den Grund, Mensch. Hier. Ingmar und Davids Detektiv ist am Start.
Aber die haben auch den praktisch mit Rand, gell?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall super lecker. Und dann noch zweite Story aus Berlin. Ich weiß, habe ich das schon mal erzählt? Wenn ich in, natürlich hat meine Frau in der hippe Gegend Friedrichshain gewohnt, wo die ganze Hipster wohnen. Und da gab es…
Erwähnst du eigentlich so oft Berlin gerade, weil ich so oft Stuttgart
erwähne? Richtig. Auf jeden Fall, ich war da ja…
Stuttgart ist viel schöner als Berlin. Da war doch was, oder?
Ja, genau. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Nein, jetzt reißt du zusammen. Und da gab es immer, also wenn wir dort waren, sind wir immer einmal zu Aunt and Benny's. Das war so ein kleines, hübsches Café, also wirklich super. Und die hatte super leckere Kuchen, richtig geiles Frühstück, richtig leckere Kaffee. Also es war wirklich ein sehr, sehr, war fußläufig von der Wohnung so 10 Minuten entfernt. Und die haben, dummerweise, haben die erste Corona-Welle nicht überlebt. Also das Café hatte dann geschlossen. Aber, und hier mal ganz dicke Props an die, so sage ich es nochmal, die haben die ganze geile Rezepte dann online gestellt.
Also ihre eigene Rezepte,
genau, aus der Bäckerei. Genau, die haben gesagt, hey, sorry, krass, wir haben leider zumachen müssen. Also, was ist Bäckerei, es war ein Café.
Ja,
aber die haben einfach gesagt, hey, wir haben ein Grilled Cheese Sandwich, das super lecker war. Hier, wir zeigen euch, wie wir es gemacht haben. Wir haben so einen Carrot Cake, Carrot Walnuss Cake, ich zeige euch, wie wir ihn gemacht haben. Wir haben so einen Cheesecake, also richtig cool.
Cool.
Ja, und das fand ich dann wirklich ein sehr, sehr feiner Zug. Schade um das wunderbare Café, aber immerhin habe ich die Rezepte.
Ich habe auch zum Thema Käsekuchen noch. Hast du die Rezepte?
Ja.
Ja, spannend. Habe ich neulich einen YouTube-Beitrag gesehen. Das war auch, ich weiß gar nicht, wann das kam oder in welchem Fernsehsender, aber da war auch jemand, der sich so auf Käsekuchen spezialisiert hat. Der hat nachher echt die Aussage gemacht, so er weiß jetzt, warum er auf dieser Welt ist, um Käsekuchen zu backen. Der hat irgendwie auch lang gar nicht gewusst, was er will und beruflich und war dann irgendwie so Anfang 30 und irgendwie so dann über Nacht mit seinem Kumpel, der irgendwie, glaube ich, Koch war, das perfekte Käsekuchenrezept versucht herauszufinden. Das war zumindest die Story, ob es wirklich so war, weiß ich nicht. Und jetzt fährt er auf Märkte halt mit Käsekuchen, auch verschiedene Varianten und genau und sieht sich berufen, quasi die Leute Käsekuchen zu backen. Also es gibt, ja, cool. Ja, Käsekuchen ist irgendwie auch ein Riesenthema, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau, das noch zum Thema Käsekuchen.
Krass, also echt cool, ja. Nee, Käsekuchen auch wirklich toll und immer, also ich finde auch Käsekuchen kannst du auch immer essen, egal ob es warm ist, kalt ist, herbstlich,
voll.
Morgens, mittags, abends, ja. Käsekuchen passt einfach immer.
Käsekuchen geht immer. Wir backen auch jeden Tag Käsekuchen, immer mehrere. Also ihr müsst auch mal zusammenzählen, was mir im Jahr Käsekuchen backet. Doch, ja. Hat mal zu mir jemand gesagt, als wir die Bäckerei neu aufgemacht haben, es fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, Herr Grimmer, Ihr Käsekuchen, das war da wie der Himmel in meinem Mund.
Oh.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz,
oder? Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir dummerweise noch
zwei Feedbacks. Können wir es so stehen lassen,
oder? Wir haben noch
Feedbacks, ja?
Hier.
Da muss ich den Satz nachher nochmal bringen. Ja. Genau, die Feedbacks haben wir ja dieses Mal ans Ende gesetzt.
Ich habe schon Feierabendlaune.
Ja, ihr habt den Manager Schluss. Ich habe noch, ich habe meine Datei schon zugemacht. Ich habe noch zwei Feedbacks dabei. Genau, und zwar vielen Dank an André und Rebecca. Übrigens, André und Rebecca sind die, die vor ein paar Wochen, Monate bei uns erwähnt wurden, weil sie zum Frank Silvanus in der Nacht- und Nebelaktion gefahren sind. Und was spannend ist, die Rebecca und der André, die haben ein Café in Molsheim. Das ist irgendwo im Westerwald, die Dickendorfer Mühle. Und zwar haben sie die von der Rebecca, ihre Eltern, seit Januar jetzt offiziell auch übernommen und backet ganz viele Sachen aus unserem Backbuch. Zum Beispiel das Rocker-Dinkel-Leib, genau, selbstgebackenes Brot ist zu einem festen Bestandteil ihres Angebots geworden. Darüber hinaus haben wir unseren Gästen bereits den Rahmkuchen, Apfelkuchen und die leckeren Nussbobbes angeboten. Und was soll ich sagen, die Gäste sind begeistert. In den letzten Wochen habe ich eure Podcast-Folgen aus dem zurückliegenden Jahr nachgehört. Immer wieder beschäftigt ihr euch mit der Qualität in der Ausbildung. Da ihr beide ja bereits ein Backbuch auf den Markt gebracht habt, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr gemeinsam ein interaktives Schulbuch fürs Bäckerhandwerk auf den Markt bringt. Wie denkt ihr darüber? Ja, schauen wir mal.
Denken wir mal
drüber. Steht jetzt gerade nicht auf Platz 1 meiner Prio-Liste, aber vielleicht wäre das mal was für später. Dann habe ich noch eine Nachfrage. Bei der Herstellung von Hefewasser entsteht sehr viel Druck auf der Flasche. Wäre es denkbar, die Flasche mit einem Gärverschluss zu verschließen und somit der Gefahr des Platzens zu entgehen? Meine Antwort ist, ich habe keine Ahnung, weil ich es noch nie probiert habe, aber ich denke, dass das, warum sollte das nicht funktionieren?
Denkbar, ja. Ja.
Genau, und genau, das war vom André und der Rebecca. Also wer aus dem Westerwald kommt oder wer da mal in der Gegend ist, in Molsheim gibt es die Dickendorfer Mühle. Da gibt es Brot und Gebäck aus unserem Backbuch unter anderem. Dann haben wir noch ein Feedback von Sandra zu der Ausbildungsfolge. Sie schreibt ein sehr schönes Zeitzeugnis, das mich an meine Ausbildungszeit erinnert hat. Diese schlechte Behandlung gab es in jeder Branche. Ich habe 1992 in einem Steuerbüro gelernt und da war ein Azubi auch mehr zum Kaffeekochen, Briefe austragen, kopieren und Tipps gut. Es gab keine Vorbereitungen auf Prüfungen. Heute bin ich zu den Azubis, genau wie Renate, streng und fordere von ihnen viel. Aber es herrscht ein freundschaftliches Verhältnis und ein Fehler darf passieren. Der passiert auch mir nach 30 Jahren im Beruf. Schön.
Also ich finde es toll, dass es vor allem auf die Folge so viel Feedback gibt. Ich glaube, da haben uns sehr, sehr viele Leute angesprochen mit dem Thema. Und also vielen herzlichen Dank für das Feedback und auch, dass die Leute noch auch ihre Erfahrungen mit uns teilen. Ich denke, wir haben gesehen, dass es bei der Renate nicht einfach war, das mit uns zu teilen, die Erfahrung. Und von dem her finde ich es auch schön, wenn andere Menschen also sich angesprochen fühlen und auch da ihre Erfahrungen zugute, also uns mit uns teilen. Noch kurz, zwei wichtige Sachen. Nummer eins, ich habe meinen Gesellerbrief wieder gefunden.
Ich habe es gesehen, ja.
Ich habe es dir geschickt und mein Gott, er ist noch hässlicher, als ich dachte.
Ja, ich habe mir übrigens auch danach wieder rausgekramt und ich habe, meiner sieht genau gleich aus, diesen Pott hässlich.
Wow, echt.
Also stell ihn doch bitte in die Shownotes, dass man dir glaubt, dass du Bäcker bist.
Ey, das muss man mir glauben. Punkt. Ey, ich glaube, ich spinne, ey. Auf jeden Fall habe ich meinen Gesellenbrief wieder und wow, das kriegt echt ein Azubi im ersten Lehrjahr in der Grafikerschule besser hin. Also herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das hat sich geändert. Wie sieht er heute aus?
Das ist eine gute Frage. Ich unterschreibe die regelmäßig, aber ich habe die noch nicht so genau angeguckt.
Boah, bitte, kannst du dich nochmal?
Ich mache dir mal ein Foto, wenn die nächste zum Unterschreiben kommt.
Ich habe hier eine Agentur, ja. Ich gestalte umsonst neu für die Hohenloher Innung. Also das geht echt mal gar nicht.
Ah, nee, das ist Handwerkskammer Heilbronn.
Ja, von mir aus gestalte ich halt für die Handwerkskammer Heilbronn neu. Ist mir egal, aber ey, das ist also...
Wir haben übrigens, wir haben ja hier dieses Thema Ausbildung und Prüfung öfters, haben wir ja gerade auch im Feedback gehört, diskutiert und wir haben jetzt, glaube ich, nächste oder übernächste Woche die Vorstandssitzung der Innung, wo diese neue Prüfung, die ich unter anderem mit verfasst habe, durchgewunken werden soll.
Okay.
Ja.
Dann bring mal einen Punkt Sonstiges an, hässlicher Gesellenbrief, bitte.
Da haben wir leider gar keinen Einfluss drauf, weil es geht von der Handwerkskammer aus.
Tu doch nicht so, du hast die Macht, den kompletten Inhalt zu verändern, dann kannst du
auch das. Ja, weil es niemand anders macht.
Ja.
Übrigens, Azubi-Brot haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Gell?
Ja.
Genau, da gibt es jetzt die erste Versuche, ein Brot mit Heidelbeeren, also ich bin mal gespannt, was das gibt.
Spannend.
Genau, aber mehr weiß ich noch nicht.
Okay, ich will nur kurz sagen, 12.07.2006. Gesellerbrief. Ha. Hier.
Ah, okay. Deiner.
Ja, ja, wollte ich nur noch kurz loswerden. Aber Heidelbeeren im Brot, boah.
Ich bin auch gespannt. Ich glaube, schmecken tut man es gar nicht so, aber es muss eine irrsinnig spannende Farbe geben. Warte ab.
Cool. Dann wollte ich noch eins loswerden und dann sind wir wirklich fertig für heute. Und zwar ein großes herzliches Dankeschön an die liebe Gabi, die uns bei SWR3 erwähnt hat.
Ah ja, genau.
Haben wir nämlich noch gar nicht gesagt.
Wir kamen bei SWR3, genau. Die Kinder haben nachgesungen, der Papa ist berühmt.
Das war nämlich witzig, weil ich bin morgens in der Küche so rumgelatscht, habe Kaffee getrunken und habe so im Radio gehört, dass das da um Podcast geht und hin und her. Dachte ich, oh, spannendes Thema heute. Höre ich mal so ein bisschen rein. Und dann war ich tatsächlich nicht am Radio. Nein, ich war unterwegs. Und dann haben mir ein paar Leute geschrieben,
du bist
gerade bei SWR3. Okay, alles klar. Ja,
ja, ich habe es auch direkt... auch wenn jemand geschickt kriegt. Ich kenne, apropos Klo, den haue ich noch raus, aber dann ist wirklich, hat überhaupt nichts mit Bagger zu tun. Aber ich kenne jemanden, der ist 1999 beim Champions League-Finale kurz vor Ende der Spielzeit aufs Klo gegangen und hat beide Tore von Manchester United verpasst. Kennst du das Finale überhaupt?
Nein.
Also an alle Bayern-Fans, 1999 hat Bayern bis zur 89. Minute 1-0 geführt.
Ja.
Und dann hat Manchester United innerhalb von eineinhalb Minute zwei Tore geschossen. Dann war Manchester United Champions League Sieger.
Ach, cool.
Ist doch Kult.
Das ist, ja, wo du es gerade gesagt hast, dachte ich, ja, irgendwo habe ich es schon mal gehört.
Auf jeden Fall kenne ich jemanden, der ist kurz vorher aufs Klo gehabt, beide Tore verpasst. Naja, hat nichts mit Bagger zu tun, aber ist mir gerade eingefallen, weil ich gesagt habe, du hast dann die beste Stelle bei SWR3 verpasst. Machen wir Schluss für heute.
In diesem Sinne,
bis nächste Woche.